SWR 2 Forum.
Heimliche Herrscher? Experten in der Corona-Krise. Unser Thema heute mit Sonja Striegel. Virologen und Pandemie-Experten stehen in der Corona-Krise im Rampenlicht wie nie zuvor in Deutschland. Auf einmal hängt die Republik an ihren Lippen und die Politik baut ihre Entscheidungen auf den Erkenntnissen der Forscher auf. Was hier sichtbar wird, ist eine Sehnsucht nach der klaren Rationalität der Wissenschaft in einer eher unübersichtlichen, ja bedrohlichen Zeit. Was aber ist die Aufgabe von Wissenschaftlern in einer Demokratie? Wie sollen sie von ihren Erkenntnissen und den komplizierten Zusammenhängen erzählen? Sollen sie mehr als beraten, nämlich Lösungen vorschlagen? Und welche Experten werden überhaupt gehört? Das wollen wir diskutieren mit der Expertin für Wissenschaftskommunikation, Professor Annette Lesmöllmann vom Karlsruher Institut für Technologie. Frau Lesmöllmann, dass Bürgerinnen und Bürger gleich mehrere Forscher beim Namen kennen, ist sehr selten. Drosten, Kekulé, Wieler, Streeck. Erleben wir eine Sternstunde der Wissenschaftskommunikation?
Ja, bei solchen großen Wörtern wie Sternstunde bin ich immer vorsichtig. Was das jetzt genau für eine Situation ist, wissen wir erst, wenn wir es genauer ausgewertet haben, auch in der Forschung zur Wissenschaftskommunikation. Aber es ist tatsächlich so, dass Virologen so bekannt sind wie sonst vielleicht Astronauten. Das ist schon eine sehr besondere Situation und bringt sehr viel Druck auch mit sich auf die Wissenschaft.
Martin Schneider leitet die Fernsehwissenschaftsredaktion des SWR. Er ist auch Vorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz. Das ist ein Zusammenschluss deutscher Wissenschaftsjournalisten. Martin Schneider, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat zu Anfang der Corona-Krise betont, dass er nach einer klaren Hierarchie entscheide. An erster Stelle stünden der Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Empfehlungen der Virologen. Ist da ein neuer Pakt entstanden zwischen Politik und Wissenschaft?
Naja, wenn Politik Entscheidungen treffen will, und das muss sie ja oft, dann ist sie natürlich immer auf die Expertise von Leuten angewiesen, die sich auf einem Gebiet, um das es geht, besonders auskennen. Und das sind in diesem Fall nun mal Wissenschaftler, Virologen, Mediziner. Von daher ist es kein Wunder, dass die jetzt auch mehr im Rampenlicht stehen. Bei dem Wort Pakt schwingt natürlich so ein bisschen mit, dass da irgendwie vorher was ausgekungelt wird. Und das wäre dann natürlich eine besondere Situation, auch eine problematische Situation, worauf wir aber sicher im Verlauf der nächsten Minuten noch kommen werden.
Kaspar Hirschi ist Professor für Geschichte an der Universität St. Gallen. Er hat das Buch Skandalexperten, Expertenskandale geschrieben. Und Sie, Herr Hirschi, kritisieren, dass Regierungen und Parlamente wissenschaftliche Beratungsgremien ins Rampenlicht rücken, um den Experten eine öffentliche Legitimierungsfunktion aufzubürden, also sich quasi von Verantwortung zu entlasten. Sehen Sie das während der Corona-Krise hier in Deutschland?
Also, dass Experten eine öffentliche Legitimierungsfunktion erfüllen, das sieht man sicher. Aber was man nicht sieht, ist, dass eben Expertengremien so zusammengestellt werden, dass dann Politiker im Nachhinein sagen können, die Wissenschaft hat gesagt und wir machen jetzt dieses oder jenes. Und der Grund, warum wir das nicht sehen, ist ganz einfach, dass die Zeit dafür fehlt. Also es musste so schnell gehen, der Zeitdruck war so enorm beim Ausbruch der Krise, dass eine solche Organisation oder sogar eine Orchestrierung der Expertenmeinungen innerhalb eines Gremiums, dass das gar nicht möglich war. Und wir erleben deshalb eine viel offenere, auch, ich denke, kontroversere Diskussion über das Coronavirus, als was wir es in Normalzeiten über wissenschaftlich wichtige Fragen erleben würden, beispielsweise in der Klimapolitik oder wenn es um Atom- oder Kohleausstieg und so weiter geht.
Wir erleben eine Ausnahmesituation. Selten war das Interesse an Wissenschaft so groß wie jetzt im Angesicht der Pandemie. Frau Lesmöllmann, sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf so viel Interesse an ihrer Arbeit überhaupt vorbereitet?
Es hängt zum Beispiel davon ab, welche Haltung die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Öffentlichkeitstätigkeit haben und ob sie sich als Berater sehen und wie sie sich als Berater sehen und ob sie sich darauf vorbereiten. Jemand wie Christian Drosten hat sicherlich irgendwann entschieden, ich nehme mir die Zeit, allein da, so fängt es schon an, ich nehme mir die Zeit, diesen Podcast zu machen.
Podcast vom NDR und er ist Leiter des Virologischen Instituts an der Charité Berlin.
Genau, ja. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und es gibt sicherlich auch die Entscheidung, kann ich das? Brauche ich ein Coaching? Sollte ich das lernen, wie ich damit umgehe, auch mit Journalistinnen und Journalisten fragen? Und da gibt es sehr große Unterschiede bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Die müssen sich auf zwei Bühnen bewegen können mittlerweile, also nicht mehr nur die Bühne innerhalb der Wissenschaft, sondern sie müssen auch diese zweite Bühne der Öffentlichkeit bespielen können. Herr Hirschi, gehen diese beiden Bühnen auch mit unterschiedlichen Rollen einher?
Absolut. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Rolle des Experten in der Öffentlichkeit und in der Politik klar trennt von der wissenschaftlichen Tätigkeit, was Forschende eigentlich innerhalb ihrer Forschungscommunity dann tun. Also ich verbinde die Rolle des Experten in den Medien und in der Politik mit drei zentralen Tätigkeiten. Das eine ist, dass sie wirklich eine Vermittlungsfähigkeit mitbringen müssen. Das hat jetzt Frau Liz Müllmann sehr gut dargelegt, dass sie müssen eigentlich übersetzen können, was sie in ihrer Forschung tun an ein Laienpublikum in der Politik wie in den Medien. Sie brauchen Sachkompetenz. Ich denke, das ist ein ganz zentrales Kriterium, das dann durch Titel, durch Publikationen und so weiter ausgewiesen wird. Und das Dritte, das ist meines Erachtens auch ganz entscheidend, sie müssen ihre Unabhängigkeit und Unbefangenheit in einem bestimmten Thema belegen können. Wenn sie das nicht tun können, dann sind sie sehr schnell der Kritik ausgesetzt. Das heißt, sie können dann als Lobbyisten oder als Propagandisten wahrgenommen werden. Und das macht die Rolle des Experten in der Öffentlichkeit so heikel. Also es ist eigentlich in vieler Hinsicht eine Gratwanderung. Und jetzt in Corona-Zeiten, wo sich eben der wissenschaftliche Erkenntnisstand auch laufend verändert, ist es nochmals schwieriger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bewundere viele Virologen, wie sie durch dieses Minenfeld sich bewegen. Und ich glaube, solche Fähigkeiten kann man nicht einfach nur antrainieren, die muss man auch wirklich mitbringen. Und gerade an Christian Drosten, glaube ich, hat das sehr, sehr stark gemacht, dass er gesagt hat, das sind die Bedingungen, unter denen ich in die Öffentlichkeit trete. Da mussten sich dann die Medien auch anpassen. Und er hat da wie die Latte auch höher gelegt für alle anderen, die sich dann in der Öffentlichkeit über Wissenschaft äußern.
Da müssen sich die Medien anpassen. Herr Hirschi, haben Sie gerade gesagt, hat also Drosten von sich gegeben. Martin Schneider, haben sich die Medien da an irgendetwas angepasst?
Als Medien brauchen wir ja auch als Wissenschaftsjournalisten Experten, um den Sachstand immer wieder abzuprüfen. Auch wir als Journalisten sind ja nie an der vordersten Forschungsfront. Darum sind wir natürlich darauf angewiesen, für unsere Berichterstattung auf Experten zurückzugreifen. Das, was Herr Drosten jetzt macht oder auch was die Wissenschaft als selbstvermittelte Kommunikation nach außen tut, ist ja nochmal etwas anderes. Da treten sie selbst an die Öffentlichkeit. Meine Wahrnehmung jetzt gerade in dieser Phase ist, dass die Wissenschaftler, die überhaupt einen Draht zur Öffentlichkeit haben, die es wichtig finden, und das sind erfreulicherweise viele, die suchen auch ihre eigenen Kanäle jetzt, wie Christian Drosten, vor dem ich auch großen Respekt habe, wie er das macht, wie es Christian Drosten jetzt auch getan hat. Auf unserer Seite, auf journalistischer Seite geht das einher mit dem Problem, dass wir immer größere Probleme haben, Experten auch für unsere Recherche zu bekommen. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns jetzt.
Frau Liz-Müllmann, wenn die Wissenschaftler jetzt schon so gut sind im Kommunizieren und im Erklären dessen, was sie gerade aktuell tun mit ihrer Forschung, warum braucht es denn dann noch den Wissenschaftsjournalismus?
Da gibt es zwei Antworten drauf. Erstens ist die Frage, sind sie wirklich so gut? Da gibt es sehr große Qualitätsunterschiede. Und ich möchte davor warnen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur daran zu messen, ob sie etwas verständlich erklären können. Das ist ein wichtiger Teil, aber es ist nur ein Teil der Kompetenz. Eine wichtige Kompetenz ist zum Beispiel zu reflektieren und auch transparent zu reflektieren, in welcher Rolle trete ich als Wissenschaftlerin gerade auf? Wie gehe ich mit Unsicherheit um? Wie gehe ich mit divergierenden Ergebnissen um, unterschiedlichen Ergebnissen? Also eine Transparenz auch im Erkenntnisprozess herzustellen. Ich halte das für die wirklich auch große Leistung von Christian Drosten, dass er das gemacht hat. Er hat auch immer seine eigene Rolle reflektiert als Kommunikator, aber auch als Wissenschaftler und hat auch die Wissenschaft reflektiert. Und das ist eine große Kunst. Jetzt fragen Sie mich danach, ob der Wissenschaftsjournalismus noch nötig ist. Bitte, bitte unbedingt. Der Wissenschaftsjournalismus und der Journalismus allgemein hat ja immer die Rolle des Anwalts oder der Anwältin des Lesers, also sprich auf Bedürfnisse und die Relevanzkriterien für das Publikum zu achten und Dinge zu sehen, die die Akteure vielleicht gar nicht sehen. Der Wissenschaftsjournalismus hat ganz früh sehr relevante Dinge publiziert, die mir zum Beispiel ganz konkret in meinen Handlungen, wann schicke ich meine Mitarbeiterinnen nach Hause und so weiter, ganz wichtige Entscheidungsgrundlagen gegeben haben. So fängt es schon an. Und dann eben auch die Watchdog-Funktion, also einfach gucken, wenn irgendwas schiefläuft, was wir an dem Fall Streeck, Laschet, auf den wir ja bestimmt noch kommen werden, auch nochmal diskutieren können.
Ja, und was schiefläuft, wenn ich da gleich mal einhaken darf, gerade als Journalist, nicht nur das ist eine Aufgabe von Journalismus, sondern auch überhaupt Einordnen von Dingen, Agenda-Setting, wie man das nennt, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und dann noch eine Aufgabe, die man ja nicht vergessen darf. Es gibt ja einen Großteil der Bevölkerung, die überhaupt eine gewisse Skepsis gegenüber Wissenschaft an sich hat. Und das kann die Wissenschaft aus sich heraus ja nicht ausräumen, weil da brauche ich eine Instanz, die sagt, ja, das ist die richtige Methode, mit der man zu Ergebnissen kommt. Und darum brauchen wir natürlich Journalismus, weil es einfach hier um mehr geht, als nur um zu erklären.
Also ich glaube ja auch, das ist völlig klar, dass es ohne Wissenschaftsjournalismus gerade in einer solchen Zeit nicht funktionieren kann. Und ich denke ja auch, dass eine ganz wichtige Funktion der Journalistinnen und Journalisten jetzt in diesem Bereich darin besteht, auch wirklich Stimmen zu suchen, die möglicherweise in der aktuellen Diskussion untergehen. Das heißt, wenn man sieht, dass jetzt Virologen und Epidemiologen tatsächlich die Diskussion dominieren und dass es auch so eine Engführung des Fokus dann auf bestimmte Probleme gibt, dass man sich wirklich darum bemüht, auch andere Stimmen einzubeziehen und dass die Öffentlichkeit und die Politik dann auch sieht, wie breit der Rahmen an möglichen wissenschaftlichen Meinungen ist und dass damit auch eine Offenheit der Diskussion wiederhergestellt wird. Ich denke, die Gefahr ist zurzeit nicht sehr groß, weil wir eben auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der virologischen Forschung haben. Aber die Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten erfüllen da eine, denke ich, ganz zentrale Rolle, was für eine Diskussion überhaupt geführt wird und geführt werden kann.
Aber da gab es ja jetzt gerade in der schon mal, sagen wir mal, Analyse dessen, was in den letzten Wochen geschehen ist und wie Medien berichtet haben, auch durchaus Kritik, dass zu lange nur die Meinung von Virologen in den Medien transportiert worden sei und zu wenig geöffnet wurde auf das Expertentum anderer Disziplinen, der Soziologie, Psychologie, auch der Rechtswissenschaften, der Ökonomie natürlich. Und da möchte ich gerne einen Aspekt aufgreifen, der in unserem Forum am vergangenen Mittwoch diskutiert wurde. Über die Frage, wie die Medien mit der Corona-Krise umgegangen sind. Da hat der Medienwissenschaftler Klaus Meyer gesagt, in den Wissenschaftsredaktionen säßen vor allem Journalisten mit naturwissenschaftlicher Ausbildung, häufig Mediziner, die dann eine Nähe zu Experten aus diesen Fachgebieten hätten und zu spät Experten aus anderen Gebieten angefragt hätten. Wie ist das in der Wissenabteilung des SWR?
Da ist es tatsächlich jetzt anders. Das kann aber auch ein bisschen Zufall sein. Im Prinzip hat der Klaus Meyer natürlich recht. Das Bild kommt daher, weil der Wissenschaftsjournalismus mal so entstanden ist in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass es vor allem um Popularisierung von den Ergebnissen von Wissenschaft ging. Und Wissenschaft hat sich da immer an dem angloamerikanischen Science Begriff orientiert. Das meint halt Naturwissenschaft und nicht Humanity and the Arts, wie im Angloamerikanischen die anderen Wissenschaften heißen. Das ist tatsächlich ein Problem, diese Nähe, und dass die Kolleginnen und Kollegen, die aus der Naturwissenschaft selbst kommen, natürlich dazu näher einen Draht haben und sich auf diese Erklärfunktion zurückziehen. Aber wenn man dieses Problem erkennt, ist ja schon ein Schritt der Lösung getan, dass man ganz bewusst bei Fragen, um die es jetzt ging, wie Schulschließung, Gewalt, die es zu Hause dann mehr gibt, natürlich die Expertise von Sozialwissenschaftlern, Bildungswissenschaftlern ebenso braucht.
Ich glaube, die Diskussion, die kam dann auch Ende März und Anfang April auch in den Medien, auch beim SWR, auch auf diese Art und Weise in Gang. Einer der Virologen, der sich sehr gut, glaube ich, medienwirksam verhalten hat und verhalten kann, ist Hendrik Streeck. Er ist der Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Bonn. Er hat die bekannte Heinsberg-Studie verfasst. Es war Antikörpertests mit Bewohnern des Ortes Gangelt. Kritisiert wurde Streeck, und darauf möchte ich jetzt näher eingehen, für seine Nähe zu Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von NRW. Der hat nämlich die Studie von Streeck unterstützt finanziell. Und dann gab es eine gemeinsame Pressekonferenz mit Zwischenergebnissen am 9. April. Und da hat Streeck gesagt, dass Wissenschaftler und Politik in einer nie dagewesenen Komprimiertheit zusammenarbeiten müssten. Zusammenarbeiten klingt doch eigentlich während einer Krise nicht schlecht, oder?
Ja, Zusammenarbeit ist sicherlich nicht schlecht, wenn wir in andere Länder gucken oder in andere Regierungssitze, in denen die Zusammenarbeit negiert wird oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sogar abgewertet werden als Expertinnen und Experten. Aber die Frage ist immer, wie man diese Zusammenarbeit gestaltet. Und da gibt es so verschiedene Modelle. Also man kann sagen, lieber Wissenschaftler, sag mir, was ich tun soll. Ich glaube, das ist der Punkt, den Herrn Hirschi gleich stark machen wird. Das ist dann eine Abgabe der politischen Verantwortung. Und da könnte der Bürger zu Recht sagen, wir haben jetzt aber die Politik gewählt und nicht den Virologen. Ja, das ist also demokratietheoretisch sicherlich ein Problem. Wie geht man also mit wissenschaftlicher Expertise um, sodass man sich nicht einfach zurückziehen kann und sagen, seht her, der Virologe hat mir das gesagt und deswegen muss ich diese Politik machen?
Ja, es ging aber, Frau Lessmüller, wenn ich da einhaken darf, auch in diesem Fall ja noch weiter. Nicht nur, dass man den Eindruck hatte, die Politik sagt, jetzt sag mir, was mir tun soll, sondern es gibt ja auch so Analysen, die festgestellt haben, dass es sogar noch weiter ging und die Politik vorgegeben hat oder zusammen mit dem Wissenschaftler sich vorgenommen hat, das wollen wir rausbekommen, damit wir bestimmte Entscheidungen treffen können. Und da wird es dann tatsächlich hochproblematisch.
Richtig, das ist genau der Fall, dass schon bevor überhaupt ein Ergebnis da ist, auf den Twitter-Kanälen von Hendrik Streeck, aber auch von Story Machine, also die begleitende PR-Agentur, steht, wir wollen hier Fakten schaffen, damit eine bestimmte politische Entscheidung getroffen werden kann. Und da greift sozusagen die politische Logik in die Wissenschaftslogik auf eine Art und Weise ein, wo man sich schon fragt, ist die Wissenschaft dann überhaupt noch unabhängig?
Also es hat vielleicht nicht jeder Bürger, jede Bürgerin, jede Hörerin, Hörer mitbekommen, dass diese Forschung auf Twitter und Facebook mitverfolgt werden konnte. Und da gab es ein ausgewiesenes Forschungsziel, Fakten schaffen, damit die Bundesregierung Maßnahmen oder Lockerungen erarbeiten kann. Je schneller wir erste Erkenntnisse teilen können, desto eher kehren wir in unseren gewohnten Alltag zurück. Also da schwingt schon die Zielrichtung dieser Forschung auch mit. Und dahinter steckte eben eine PR-Agentur, Story Machine, zu der auch Kai Diekmann zählt. Den kennt man noch aus seiner Zeit als Bild-Chefredakteur.
Mhm. Also ich glaube, in diesem Fall ist tatsächlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Und es ist sehr wichtig, dass wir es vergleichen jetzt mit den anderen Veränderungen, die sich rasant entwickelt haben in der Corona-Krise. Es ist ja nichts Besonderes, eben dass jetzt Forschungsresultate sofort auf Twitter oder anderen Social-Media-Kanälen kommuniziert werden. Also das machen fast alle Virologen jetzt, aber sie machen es selber und es sind dann eben Preprints, also vorpublizierte Studien, die schon eingesehen werden können, oder es sind Publikationen, die dann angekündigt werden. Und hier wurde meines Erachtens eine ganz problematische Abkürzung genommen, indem man nämlich noch gar keine Studie hatte und die Kommunikation auch nicht direkt von den Forschenden selbst aus kam, also von Hendrik Streeck. Und es gab eine Art Drehbuch dieser PR-Firma Story Machine mit Kai Diekmann. Und es entstand der Eindruck, weil das transparent wurde, zum Glück wurde es bekannt, dass die quasi eine Choreografie für die gesamte Kommunikation gemacht hat. Und das war dann, glaube ich, schon ein Riesenglaubwürdigkeitsproblem für die Forschung selbst, aber auch für die Politik. Also wir können vielleicht nochmals Laschets Rolle dann auch betrachten. Und für mich eigentlich der GAU in der ganzen Sache ist, dass Kai Diekmann in ganz ähnlicher Form schon einen Skandal produziert hat, genau vor einem Jahr an der Universität Heidelberg in der medizinischen Fakultät. Und zwar mit der gleichen Methode, dass sie das gegen einen Bluttest zu Brustkrebsdiagnosen. Und auch da gab es keine Studien, es gab keine Verfahren zur Prüfung der Tests. Und sie sind in die Bild-Zeitung und in andere Medien gegangen und haben groß angekündigt, eben, dass das jetzt Leben retten werde und so weiter. Und im Nachhinein kam dann raus, dass dieser Test gar nicht funktioniert. Und ich denke, das Verfahren hier war ganz ähnlich. Man versucht, eine Abkürzung zu gehen. Man lässt ganz wichtige Schritte der wissenschaftlichen Prüfung und Diskussion aus, mit dem Ziel, dass dann aus einer wissenschaftlichen Aussage, einer quasi wissenschaftlichen Aussage, sofort politische Entscheidungen gefällt werden können. Und ich finde es sehr, sehr gut, wie andere führende Experten auf dem Feld darauf reagiert haben. Also damit war die Meinung sofort hergestellt, dass es so nicht geht. Und ich glaube, der Reputationsschaden konnte auch in Grenzen gehalten werden. Wie Armin Laschet darauf reagiert hat, das finde ich nochmals problematisch. Aber darauf können wir vielleicht jetzt noch kommen.
Die ganze Geschichte ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür über die Rolle des Journalismus, was wir vorhin ansprachen. Das wurde ja sofort tags drauf von den Kollegen von Zeit Online und von den RIF-Reportern minutiös analysiert, dieser ganze Vorgang, wie es dazu kam. Und
in dann, Heidelberg mit dem Brustkrebstest.
Genau. Mhm. Und auch diese Geschichte jetzt mit Heinsberg, mit der Studie auch.
Auch Heinsberg, ja. Genau. Ja. Und was ich besonders irritierend fand, war ein Interview, das die Macher von Story Machine auf Media gegeben haben. Sie gesagt haben, wir arbeiten hier journalistisch. Und das ist wirklich nicht der Fall. Also auch diese Twitter- und Facebook-Präsenz, ich habe mir das genau angeguckt. Also ein guter Wissenschaftsjournalist, gute Wissenschaftsjournalistin würde nie sagen, diese Studie wird so relevant sein, dass sie die politische Entscheidung unterstützen wird. Wie soll man das sagen? Man ist ja kein Orakel, sondern man wartet natürlich auf das Ende der Studie und man wartet auch auf die Qualitätskontrolle durch die Wissenschaft. Die hatte ja auch nicht stattgefunden. Also daran ist nichts journalistisch, außer dass vielleicht geschickt die Social-Media-Kanäle benutzt wurden. Aber das hat mit Journalismus erstmal gar nichts zu tun.
Aber könnte es nicht eine Chance sein, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich minutiös verfolgen können, wie Wissenschaftler arbeiten, wie sie ihre Tests durchführen, wie sie dann zu Ergebnissen kommen oder wie sie darüber diskutieren? Liegt darin nicht doch auch eine Chance?
Das ist eine riesige Chance. Das wird ja auch immer gefordert, dass man hinter die Kulissen gucken kann und sehen kann, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ihren Ergebnissen kommen, auch in die Labors schauen kann. Das macht der Wissenschaftsjournalismus auch schon lange. Es macht auch die Wissenschafts-PR, dass sie Einblick hinter die Kulissen sozusagen gibt. Das ist ganz wichtig in Bezug auf Transparenz und auch auf Verstehen, warum gibt es so viele Irrwege, wieso muss man ganz häufig etwas neu wiederholen, warum ist Wissenschaft auch häufig ganz frustrierend, weil es so lange dauert, bis man ein Ergebnis hat und so weiter. Nur, Story Maschinen hat mit dieser Transparenz gespielt. Die haben gesagt, wir machen das so, wir sind jetzt hier ganz transparent, aber wenn man im Detail hinguckt, dann haben sie auf ein bestimmtes, erwartetes, geplantes Studienergebnis hin kommuniziert und das gleich mit der politischen Aussage verbunden, das wird den Lockdown lockern. Das geht einfach zu weit.
Ministerpräsident Armin Laschet von Nordrhein-Westfalen hat ja genau dieses Ziel. Er ist einer von denen in dieser ganzen Corona-Diskussion, der sehr früh nach Lockerungen gerufen hat oder angemahnt hat, auch über Lockerungen zu diskutieren. Daran ist eigentlich auch gar nichts Schlechtes oder daran kann man eigentlich nichts einwenden. Und trotzdem ist die Frage, welche Rolle spielen seine Interessen in dieser Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftler Streeck?
Absolut. Also ich glaube, Laschet hat politisch gesehen ein berechtigtes Anliegen, wenn er fordert, dass wir eine Diskussion über die Lockerung führen müssen. Und auch wenn er sagt, dass der Lockdown eben Kosten im gesundheitlichen, ökonomischen und so weiter nach sich zieht, sie hochproblematisch sind. Daran möchte ich überhaupt nichts bezweifeln. Die Art und Weise, wie er vorgegangen ist, finde ich hochproblematisch. Und das eine ist, dass er versucht hat, nach Drehbuch eigentlich sich Hendrik Streeck und seine Forschergruppe vor den Karren zu spannen und die Forschung dann eben auch so designt wurde von Story Machine. Und wir wissen jetzt im Nachhinein, dass die Forschung eben gar nicht die Grundlage eigentlich gegeben haben, dass man sagen könnte, die Gefahr ist viel kleiner, die Epidemie ist so weit fortgeschritten, dass wir ohne große Bedenken eben jetzt vieles wieder lockern können. Diese Folgerungen sind aus der Studie nicht leicht zu ziehen, um es so zu sagen. Was ich das Problematischste finde jetzt bei Laschets Vorgehen, ist, dass er eben zuerst versucht hat, die Virologie jetzt in Bonn für sich einzuspannen und als er damit berechtigterweise Schiffbruch erlitten hat, also das Ganze wurde wirklich kontraproduktiv durch die Berichterstattung eben über die Zusammenarbeit mit Story Machine, dann hat er sich bei Anne Will hingesetzt und dann die Virologie scharf kritisiert. Die ändern ja die ganze Zeit ihre Meinungen, was können wir als Politiker damit anfangen, eben wir brauchen eine klare Stimme der Wissenschaft, an der wir uns orientieren müssen, die Parameter werden die ganze Zeit verschoben und das finde ich dann wiederum zynisch, weil ich glaube, Laschet ist durchaus gescheit genug und kennt die Wissenschaft gut genug, um zu sehen, dass sich die Positionen durch den Erkenntnisfortschritt, durch die veränderte Situation der Wissenschaft, eben auch weil es eine enorme Unsicherheit gibt, dass sich die laufend verändern müssen. Das ist auch etwas, was Drosten meines Erachtens von Beginn an sehr, sehr klar kommuniziert hat, schon Anfang März. Ich sage hier dieses und jenes, aber wir wissen noch so wenig, dass es gut sein kann, dass ich in zwei Wochen etwas ganz anderes erzählen werde. Und das ist nicht einer Flatterhaftigkeit oder einer unsoliden Meinungsbildung geschuldet, sondern ist wirklich dem Problem geschuldet, dass sich das wissenschaftliche Wissen rasant verändert in dieser Pandemie und dass die Politik es eben nicht so einfach hat, wie sie es gerne hätte, dass eben die Wissenschaft sagen kann, was sie tun soll und sie sich dann entsprechend verhält.
Ja, in der Politik gilt es ja als Wankelmut, wenn man seine Meinung ändert, wenn man am nächsten Tag etwas anderes sagt als am Tag zuvor. In der Wissenschaft ist das, was wir jetzt erleben, aber grundsätzlich ja immer so. Jetzt nur sehr komprimiert in einem kurzen Zeitraum, weil die Unsicherheit wirklich sehr groß ist. Das Unwissen war sehr groß, aber allgemein passiert Wissenschaft ja immer auf einem Feld von Unwissen, Unsicherheit. Sie wagt sich vor in Gebiete, die man noch nicht weiß, ist immer mit einem Grad Unsicherheit behaftet. Vielleicht haben wir Wissenschaftsjournalisten da auch zu lange den Fehler gemacht, dass wir immer den Eindruck erwecken, es gehe um absolute Sicherheit. Die Wissenschaft hat festgestellt, das ist immer so lange richtig, bis eventuell eine andere Studie das Wissen erweitert und zeigt, dass das, was wir gestern herausgefunden haben, vielleicht doch nicht ganz so ist. Wir haben das hier nur jetzt sehr komprimiert.
Heimliche Herrscher, Experten in der Corona-Krise. Darüber sprechen wir heute im SWR2-Forum mit Martin Schneider, Leiter der SWR-Wissenschaftsredaktion Fernsehen, Professor Kaspar Hirschi, Historiker und Autor des Buches Skandalexperten, Expertenskandale, und mit der Expertin für Wissenschaftskommunikation, Professor Annette Less-Möllmann vom KIT. Wissenschaftlicher Streit ist für Wissenschaftler das Normalste der Welt, für die Bürger und Bürgerinnen aber nicht unbedingt. Und ich möchte da schon gerne einhaken nochmal, auch wenn wir uns hier vielleicht einig darüber sind, dass das ganz interessant ist, mitzukriegen, dieses Hin und Her zwischen den Wissenschaftlern, gerade wenn ein Virus so neu ist und man noch überhaupt gar nicht viel weiß darüber. Aber hat die Uneinigkeit der Forscher ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit nicht doch auch beschädigt? Es gab ein Hin und Her um die Frage Mundschutz, ja oder nein. Es gab ein Hin und Her darüber, soll man nun Corona-Tote obduzieren, ja oder nein. Vor allem das RKI hat da, glaube ich, auch problematisch agiert. Da ist in der Öffentlichkeit durchaus etwas hängen geblieben von wegen, ja, wissen Sie denn nun mal wirklich etwas oder nicht? Und wenn Herr Laschet das dann so formuliert, dann kommt das, glaube ich, bei Teilen der Öffentlichkeit auch gut an.
Ja, Glaubwürdigkeit hat das sicher gekostet, weil eben der Eindruck entsteht, die wissen selber nicht, was sie wollen. Dass das in dieser Phase einer Erforschung eines Gebiets normal ist, dass es verschiedene Interpretationen gibt auf einer unsicheren Basis von Ausgangsdaten, das weiß man innerhalb der Wissenschaft. Nach draußen wirkt es so, als wissen sie eben nicht, was sie wollen. Dazu kam in der Kommunikation der Wissenschaftler aber eben auch das Problem, dass nicht klar gemacht wurde, ab wo es Extrapolationen, Meinungen sind, Einschätzungen sind, die natürlich differieren können. Und da hat vielleicht das Bild der Wissenschaft nachgewirkt, dass die doch eigentlich da Fakten schaffen und die sind dann unumstößlich so und da gibt es dann keine andere Meinung dazu. Also da hätte man auf allen Seiten, glaube ich, besser kommunizieren müssen.
Kann man da nicht wieder eine Parallele zu der Erforschung des Klimawandels auch ziehen? Auch da gab es vor vielen Jahren zumindest noch ziemlich viel Streit und hin und her, auch innerhalb der Forscher und Forscherinnen und ja, Teile der Öffentlichkeit, auch Politiker haben das durchaus als Hinweis darauf genommen, naja, dass die Dinge vielleicht so oder so sein können und dass es gar nicht angebracht ist, zu handeln.
Also beim Klimawandel haben wir erlebt, insbesondere in den USA, dass geschickt auch in dem Fall wieder durch das Agieren von PR-Agenturen zwei Schritte in der öffentlichen Meinungsbildung sich durchgesetzt haben, nämlich zum einen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind nicht einer Meinung und der zweite Schritt, das ist schlecht und das bedeutet, dass die Wissenschaft, die dahinter steckt, nichts taugt. Und das ist in den USA, das kann man sehr schön bei Naomi Oreskes nachlesen, Merchants of Doubt, also die Seher des Zweifels, das ist durch so eine sehr starke Zweifelsehung passiert, dass nun nicht nur behauptet wird, die sind sich nicht einig, sondern das bedeutet, dass ihre wissenschaftliche Qualität schlecht ist. Und das Problem ist immer dann, wenn es starke Polarisationen der Einstellung, auch der Emotionen gibt in der Bevölkerung, dann ist es ein Problem, wenn der Eindruck entsteht, das muss ja gar nicht so sein, wenn der Eindruck entsteht, dass zu stark unterschiedliche Positionen aus der Wissenschaft kommen. Das entfremdet die Leute dann, das irritiert die Leute. Wenn sie in einer entspannten Situation sind, also es geht vielleicht um etwas, was die Leute einfach nicht so stark aufregt, dann ist es durchaus okay für das Publikum, dass ihm gesagt wird, hier gibt es das Labor A, das hat folgende Ergebnisse, hier ist das Labor B, das hat folgende Ergebnisse und die können wir jetzt mal diskutieren. Die widersprechen sich und das ist auch ganz normal in der Wissenschaft, die widersprechen sich und daraus kann man diese oder jene Schlussfolgerung ziehen. Das wird sogar im Publikum, das zeigen die Studien, als durchaus positiv wahrgenommen. Anders ist es halt, wenn die Emotionen hochgehen und auch wenn Angst herrscht und das ist halt bei Corona der Fall. Und da kann das dann leicht nach hinten losgehen. Ich wollte noch eine Sache sagen. Die Frage ist, geht es wirklich um Meinung? Also nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel Christian Drosten, der immer sehr transparent versucht hat zu sagen, es geht hier gerade nicht um meine persönliche Meinung, sondern es geht darum, die Datenlage auf der Basis von den vielen, vielen Studien, die da täglich auf meinen Schreibtisch kommen, irgendwie einzuordnen, zu kontextualisieren und so aufzubereiten, dass andere, zum Beispiel die Politik, daraus Schlussfolgerungen ziehen können. Und er hat sich eben gerade versucht, nicht auf Meinungen einzulassen. Andere Virologen, beispielsweise Kekulé, hat dann schon eher mal so wirklich so klare politische Positionen bezogen und gesagt, also liebe Politik, macht dies oder jenes. Da kann man dann schon eher von Meinungen sprechen.
Nun hat aber Drosten jetzt gerade, das ist am Freitag erschienen in der New York Times, hat sich in einem offenen Brief gemeinsam mit 100 anderen Virologen und Wissenschaftlern an die Öffentlichkeit gewandt und fordert, von Facebook, Twitter und Google gegen Fake News vorzugehen. Und darin heißt es in diesem offenen Brief, die Lügen, Verdrehungen und Fantasien, die uns alle bedrohen, nicht weiter anfachen. Ändert er jetzt damit doch auch ein bisschen seine Rolle?
Ich glaube nicht. Er hat schon vorher, glaube ich, sehr dezidiert Stellung bezogen zu Studien auch, die ohne jegliche wissenschaftliche Basis dann so einen Hype kreieren konnten und damit eben auch Leuten in die Hände spielten, die jetzt entweder auf Panik oder auf gerade das Gegenteil, nämlich auf die Leugnung irgendeiner Gefahr gesetzt haben. Also ich denke, diese Funktion, gerade in seinem Podcast, die hat er auch erfolgreich wahrgenommen. Also das ist ja sehr schnell, das habe ich bisher so noch nie gesehen. Preprint-Publikationen, die viral gehen auf Twitter, dass er die kommentiert, einordnet und dass er der Öffentlichkeit eben damit auch die Möglichkeit gibt, sehr schnell ein Urteil zu fällen, welche Leute, die als Experten in den Medien auftreten, nun als glaubwürdige betrachtet werden können oder nicht. Ich denke, was man jetzt sieht, ist halt, dass auch diese Form von direkter Intervention von Wissenschaftlern Grenzen hat und dass deshalb eben auch Institutionen oder Firmen wie Facebook und so weiter gefordert sind. Also da glaube ich, ist es nicht so, dass es einen Rollenbruch darstellt. Ich möchte gerne nochmals auf die Frage eben der wie Dissens gestaltet werden kann, dass er nicht große Irritationen auslöst. Ich glaube, die Faszination, die wir jetzt haben für die Wissenschaft, hängt ganz entscheidend damit zusammen, dass es eben anders als zuvor sehr, sehr gut nachvollziehbar ist, wie sich verschiedene Forschende zu einem Problem positionieren und dass sie mit guten Gründen, auch mit guten Argumenten unterschiedlicher Meinung sein können. Und ich glaube, dass das Irritationen auslöst heute und auch zu einem Glaubwürdigkeitsproblem stilisiert werden kann, hängt sehr stark damit zusammen, dass wir zuvor, auch bei der Klimaforschung meine ich, das Konsensuale viel zu stark betont haben. Ich denke, die Herausforderung bei jedem Thema, das kontrovers ist, die Herausforderung für die Wissenschaft und für die Politik ist zu sagen, hier haben wir ein Fundament, bei dem Konsens besteht, das kann man in der Klimaforschung sogar noch besser als jetzt beim Coronavirus, aber es gibt noch viele Fragen, die für uns ungeklärt sind und wo eine Kontroverse unter seriösen Forschenden geführt wird. Und an dieser soll sich auch die Öffentlichkeit zumindest passiv beteiligen können. Und ich glaube, gerade in der Klimaforschung ist es nicht gelungen. Man hat dann eigentlich die ganze Kommunikation zentralisiert. Und dass es in der Forschung selber noch Streit gibt, einen produktiven Streit an den Grenzen des Wissens, das ist untergegangen, einfach in der Angst, dass alles dann instrumentalisiert würde von Klimaleugnern. Die Klimaleugner wurden ja so natürlich nicht überzeugt, sondern die Verschwörungstheorien, die haben sie eigentlich noch gestärkt, indem man dann aus der Klimaforschung eben die Austragung von Dissens gar nicht mehr gehört hat. Also das macht dann eigentlich noch misstrauischer, als wenn es tatsächlich eine produktive Auseinandersetzung unter Forschenden gibt. Mhm.
Ja, das ist für uns Journalisten natürlich auch eine Aufgabe, das so darzustellen. Es ist immer viel einfacher, natürlich eine ganz klare Meinung in einem Artikel zu vertreten oder in einem Fernsehbeitrag. Und ich bin auch der ganz festen Überzeugung, dass es nicht der richtige Weg ist, dass man immer in allen journalistischen Produkten alle erdenklichen Ansichten oder Meinungen, Haltungen zu einem Thema darlegen muss. In der Recherche natürlich schon, man muss alles diskutieren. Aber es muss nicht im Sinne einer Ausgewogenheit in jedem Artikel auch die andere Meinung stehen. Allerdings muss man schon transportieren, dass es natürlich eine gewisse Unsicherheit gibt und dass es eine gewisse Haltung ist, die man vertritt. Der Neurophysiologe Steven Pinker hat kürzlich mal getwittert an uns Journalisten, an Advice to Science Journalists, Stop Reporting on Single Studies. Man solle bitte aufhören zu sagen, dass wieder eine Studie der Universität, ich weiß nicht wo, irgendetwas herausgefunden habe, because it may be false. Also es könnte sein, dass diese eine Studie falsch ist. Ja, das ist so. So ist es in der Wissenschaft. Und das so zu transportieren, dass wir etwas schreiben, über etwas berichten und gleichzeitig mitzutransportieren, dass das vielleicht auch trotzdem nicht hundertprozentig richtig ist, ist schon eine schwierige Aufgabe.
Und ich glaube, besonders schwierig ist auch zu unterscheiden, wo ist Skepsis angebracht, wo ist echter Zweifel da, auch innerhalb der Wissenschaft meinetwegen und auch natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern, und wo gibt es zielgeführte Verwirrung durch Populisten und Verschwörungstheoretiker. Da zu unterscheiden ist, glaube ich, wirklich schwierig.
Ja, auf alle Fälle. Ich würde nicht von Verschwörungstheorien sprechen, sondern Verschwörungsmythen, denn mit Theorien hat das alles gar nichts zu tun. Ich denke, wir müssen immer unterscheiden im Wissenschaftsjournalismus und auch in der Wissenschaftskommunikation. Haben wir hier einen Berichterstattungsgegenstand, der mit einer Agenda zu tun hat, also im Sinn von Klimaforschung, kann natürlich das Ziel haben, das Klima zu schützen. Oder virologische Forschung kann das Ziel haben, Menschen zu schützen. Das ist eine andere Form von Forschung und auch eine andere Form von Kommunikation und auch viel schwieriger, als wenn wir es mit einem Forschungsgebiet zu tun haben, das erstmal nicht so gestaltet ist, dass es das Leben der Menschen verändert. Also das Ergebnis nicht unbedingt das Leben der Menschen gleich verändert, ihren Alltag gleich verändert. Wir haben ja jetzt diesen hohen Druck auf die Politik auch und auf die Öffentlichkeit und auf die Forschung, dass eben Ergebnisse gebraucht werden, um letztendlich Menschen zu schützen auch und Menschenleben zu schützen. Und sobald es um solche Beratungstätigkeiten geht und es konkret wird im Sinn von, wir haben ein Ziel, die Forschung hat ein Ziel, muss man sich sehr genau überlegen, wie man mit Unsicherheiten umgeht. Und da kann man eigentlich nur den Ratschlag geben, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Und in der Klimaforschung ist es tatsächlich auch ein Problem, wenn es so wahrgenommen wird, dass herausragende Forscher eben nur in eine Richtung kommunizieren und die Sachen, die dann eben trotzdem intern diskutiert werden, einfach völlig unter den Tisch fallen lassen. Das gibt dann wiederum denjenigen Futter, die sagen, seht her, das ist irgendwie, das ist eine Verschwörung und das ist dann schade.
Man darf, glaube ich, nie vergessen, Wissenschaft sagt, was ist und nicht, was sein soll. Das ist so sehr plakativ, aber es geht um Fakten, um Analysen von etwas, was ist. Die Folgerungen daraus, wie politisch entschieden werden soll, gerade Klima ist dafür ein schönes Beispiel, die folgen nicht direkt aus der Wissenschaft. Man kann Szenarien aufzeichnen, aber wie viel Einschränkungen wir als Gesellschaft bereit sind, in Kauf zu nehmen, um das Klima zu schützen, das kann ja nicht die Wissenschaft allein entscheiden. Das ist die Politik, das ist eine der vornehmsten und weit verbreitetsten, ältesten Aufgaben der Politik, für Ausgleich von Interessen zu sorgen. Aber da spielt die Wissenschaft an sich ja nur eine Rolle, vor allem auch die Naturwissenschaft in diesem Fall. Da gibt es ja ganz viele andere Komponenten. Und wenn es diesen Dissens gibt, den vermeintlichen, in der Wissenschaft, dann ist es oft gar kein Dissens in der Wissenschaft, sondern sehr oft, wenn man mal genauer hinguckt, ein Dissens daraus, welche Folgerungen man daraus ziehen sollte. Das war beim Klima so und ist immer noch beim Klima so. Und das ist jetzt in der Corona-Debatte auch so.
Herr Hirschi, stimmen Sie da Martin Schneider zu? Die Wissenschaftler sollen ihre Erkenntnisse liefern, in die Debatte geben und was dann rauskommt, das entscheidet die Politik allein? Oder haben Wissenschaftler auch eine Verantwortung im weiteren Sinne zu sagen, was ihrer Meinung nach aus ihren Erkenntnissen dann folgt und folgen muss, wie zum Beispiel ein Lockdown?
Ich denke, Herr Schneider beschreibt schon ein grundsätzliches Dilemma, in das Experten eingebunden sind. Eben, dass es überhaupt nicht trivial ist, wie aus einem wissenschaftlichen Sachverhalt dann Empfehlungen abgeleitet werden sollen. Nun ist es so, eben die Expertenrolle, die ist im Gericht entstanden und da ist es tatsächlich so, dass keine Empfehlungen erwartet werden, eben nicht, was sein soll, gesagt wird, sondern nur ein Sachverhalt erläutert wird. Aber in der Politik haben sie halt beide Rollen, eben dass sie ein Sachverhalt erklären und daraus dann auch, gerade wenn es die Politik erwartet, Empfehlungen ableitet. Und das ist immer heikel. Ich glaube aber, ich würde sagen, in der Corona-Krise wurde diese Rolle von Experten als Berater und Erklärer, die wurde eigentlich gestärkt. Es ist nicht so, dass sie ganz in eine neue Rolle geschlüpft sind. Und ich möchte es gerne vergleichen, oder der Titel der Sendung heißt Der heimliche Herrscher? Und ich würde ganz klar sagen, nein, sie sind nicht heimliche Herrscher. Gerade wenn wir es mit der letzten großen Krise vergleichen, mit der Finanz- und Staatsschuldenkrise in Europa, da haben Experten ganz andere Machtpositionen besetzt. Also da müssen wir uns daran erinnern, dass eben ökonomische Technokraten Mario Monti und Lukas Papademos in Griechenland und Italien eingesetzt wurden, ohne gewählt zu werden. Das waren wirklich Ökonomen, Regierungen, die dann dafür sorgen sollten, die Märkte zu beruhigen. Und dass quasi Experten selber die Macht übernehmen und dann Politik durchsetzen, das haben wir in keinem Land jetzt in der Corona-Krise erlebt. Und in dem Sinne, glaube ich, können wir ganz beruhigt und ganz bestimmt sagen, dass eben Experten nicht Herrschaft ausüben, sondern tatsächlich sich in vielerlei Hinsicht ihrer Rolle sehr bewusst sind, dass sie Sachverhalte erklären können, die Unsicherheit auch betonen müssen und Empfehlungen abgeben. Aber Herrschaftsansprüche und Herrschaftsrealitäten, das sehen wir zum Glück, muss ich sagen, nicht.
Nun sind die Lockerungen beschlossen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wollen zur Normalität zurück, gehen auch langsam zur Normalität zurück. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Corona-Maßnahmen sind einfach auch sehr, sehr hoch. Das anfängliche große Interesse an den Erkenntnissen der Virologen hat jetzt auch schon spürbar nachgelassen. Meine Schlussfrage, gehen Sie davon aus, dass wir die Experten doch bald wiedersehen werden auf der Medienbühne, wenn es zu einer zweiten Corona-Welle kommt? Frau Less-Müllmann, vielleicht Sie zuerst.
Ich glaube, wir haben im Moment ein ganz anderes Problem. Das ist genau dieser Appell, der formuliert wurde an Facebook und Co., dafür zu sorgen, dass weniger Verschwörungsmythen durch die Welt geistern und dass die dann auf den WhatsApp-Chats und so weiter geteilt werden. Also in vielen, vielen privaten Gesprächen, das muss man natürlich empirisch noch untersuchen, kursieren jetzt Informationen und Gerüchte, die eine Sicherheit suggerieren, ich mache das jetzt so oder ich mache das jetzt so oder ich glaube, der Drosten hat doch nicht recht oder Merkel hat doch nicht recht und ich halte mich jetzt an das, was dieser YouTube-Experte sagt. Die suggerieren eine Sicherheit und geben den Leuten irgendwie das Gefühl, ihre bürgerlichen Freiheitsrechte umsetzen zu können oder einhalten zu können. Das müssen wir sehr genau beobachten, was da eigentlich passiert. Und da werden nicht nur die Virologinnen und Virologen gefragt sein, auch mit ihrer Medienkompetenz, sondern auch die Journalistinnen und Journalisten, auch die Politik, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft. Wie gehen wir mit den vielen Falschinformationen da draußen um? Und auch mit so einem Frust. Ich meine, wir haben die Demos, wir haben diese Hygienedemonstrationen gegen alles, gegen Medien, gegen Politik, gegen Virologen. Da müssen wir aufpassen, dass nicht ganz große Teile der Gesellschaft dann auch abgekoppelt werden.
Martin Schneider.
Aber ich habe tatsächlich mit einem gewissen Unbehagen festgestellt in den letzten Tagen, wie unglaublich schnell die Experten dann aus den Medien auch verschwunden sind wieder. In dieser ganzen Öffnungsdebatte jetzt wurde darauf überhaupt gar nicht mehr rekurriert, auch in den großen nationalen Tageszeitungen nicht. Natürlich steht eine große Sehnsucht bei allen Leuten dahinter, jetzt dürfen wir wieder, jetzt können wir ja wieder, aber man hat wirklich den Eindruck, als habe sich jetzt vom 6. auf den 7. Mai, nachdem es diese neuen Beschlüsse kam, die Welt komplett geändert. Hat sie sich ja überhaupt gar nicht. Die Gefahr der Ansteckung, das ist ja trivial, steigt natürlich jetzt ganz, ganz stark an, dadurch, dass wieder geöffnet wird. Aber darüber wurde jetzt in den letzten Tagen nicht mehr aus wissenschaftlicher Sicht berichtet. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage, ob die dann wieder aufs Tablett kommen, die Experten. Ich bin mir da ziemlich sicher. Wenn wir Glück haben in Deutschland, ist es mit der zweiten Welle auch wieder so wie bei der ersten, dass wir sie irgendwie hinkriegen, aber dass sie kommen wird, das steht, glaube ich, wissenschaftlich gesehen außer Frage. Und da bin ich auch ziemlich sicher, dass dann wieder die Virologen befragt werden.
Herr Hirschi.
Ja, also ich glaube ja auch, die Virologen werden uns ebenso wenig verlassen wie das Virus selbst. Ich glaube, was wichtig ist noch zu sehen, ist, dass natürlich neben dem Virus selbst auch die Virologie und ihre Exponenten für uns einen enormen Neuigkeitswert hatten. Ja, auch die Epidemiologie, das waren Forschungsfelder, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt waren. Wir kannten diese Namen schlichtweg nicht. Noch wichtiger ist mir aber, dass jetzt mit ähnlichem Gewicht andere wissenschaftliche Disziplinen und ihre Expertinnen und Experten in den Medien und in der Politik auch mehr gehört werden. Das sind meines Erachtens, müssen das die Pädagogen sein. Die Schulen sind meines Erachtens ein Thema, das wirklich bisher zu wenig Beachtung gefunden hat, weil hier große Risiken damit verbunden sind, wenn Kinder lang nicht in die Schule gehen können oder ordentlich unterrichtet werden können. Und es sind auch die Ökonominnen und Ökonomen. Die Geisteswissenschaften halte ich ebenfalls für wichtig, gerade weil sie historisch fundierte Einordnungen machen können und dass dann auch eben sichtbar wird, dass die Politik auf wissenschaftlicher Basis ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat, die Unsicherheit gestaltet, die jetzt weiter auf uns zukommen wird.
Heimliche Herrscher, Experten in der Corona-Krise, darüber haben wir heute diskutiert im SWR2-Forum mit der Expertin für Wissenschaftskommunikation, Professor Annette Lesmellmann vom KIT, mit Martin Schneider, er ist Leiter der SWR-Wissenschaftsredaktion Fernsehen, und mit Professor Kaspar Hirschi, Historiker und Autor des Buches Skandalexperten, Expertenskandale. Mein Name ist Sonja Striegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen und bei Ihnen fürs Zuhören. Einen schönen Abend.